das hören könnt, was noch zu sagen ist. Ich finde es persönlich, das müsst ihr jetzt nicht weiter erzählen, aber überhaupt nicht schlimm, wenn man während einer Predigt auch kurzfristig schläft. Ich habe nicht gesagt, dass es mein tiefster Wunsch ist. Ich habe gesagt, ich finde das nicht schlimm. Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass es Prediger gibt, die versuchen, die Versammlung unaufhörlich in Bewegung und Konzentration zu halten, indem sie gewisse Zwischenrufe erwarten und Reaktionen. Ich bin froh, wenn ihr das meiste mitkriegt. Also 30% oder so. Ich bilde mir immer ein, weil ich doch so engagiert bin, dass es 32% wären. Aber Psychologen würden sagen, Wolfram, komm mal runter, 25 ist auch ganz schön. Aber ohne Spaß, es ist sicher nicht nötig, dass man bei solcher Bibelarbeit jede Einzelargumentation behält. Ist eher unwahrscheinlich. Aber wenn man den großen Bogen versteht und mit dem Herzen fühlt, ach, darum geht es, dann kann man die Einzelargumente unter Umständen auch vergessen. Man ist eingenommen von der Wahrheit Gottes und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also in dem Falle verlasst euch lieber auf euer Herz als auf euer Gedächtnis, womit ich nichts gegen gute Notizen einwenden möchte, im Gegenteil. Ich würde jetzt gerne zu Kapitel 8 übergehen. Kapitel 8. Ich kann nicht behaupten, dass es jetzt leichter würde. Paulus ist Paulus und wenn er den Mund aufmacht, kommt was Wichtiges raus. Und auch seine Nebensätze sind immer noch ein großer Gewinn und das ist ja auch eine Freude für uns, die wir Bibelausleger sind, dass wir so viel zu lernen haben, so viel auch lernen dürfen. Aber was er jetzt in Kapitel 8 sagt, setzt natürlich die Gedanken von Römer 6 und Römer 7 voraus. Aber es führt sie auch gleichzeitig weiter. Und ich möchte jetzt zunächst die ersten, sagen wir einmal, 8 Verse des 8. Kapitels lesen. Wenn jemand mich fragt, was es für eine Übersetzung ist, die ich hier habe, dann antworte ich, es ist eine Mischübersetzung. Ich habe eine vor mir und was ich euch vorlese, entspricht nicht immer dem, was ich hier vor mir habe. Übersetzung ist ja eine sehr hohe Kunst. Übersetzung heißt ja nicht, dass man griechische Vokabeln gegen deutsche Vokabeln austauscht und dass man den Sinn eines Satzes, so genau es einem gelingt, wiedergibt. So gibt es also jetzt kein Verdammungsurteil mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich von dem Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Denn was der Tora unmöglich war, das, worin sie wegen des Fleisches ohnmächtig war, das hat Gott getan. Nämlich die Sünde im Fleisch verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte, damit die Rechtsforderung der Tora ihre Erfüllung fände in uns, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß, das heißt in Abhängigkeit von dem Geist. Vers 5. Denn diejenigen, die abhängig sind von dem Fleisch, haben eine fleischliche Ausrichtung. diejenigen, die abhängig sind von dem Geist, eine geistliche Ausrichtung. Denn die Ausrichtung des Fleisches bedeutet am Ende Tod. Die Ausrichtung des Heiligen Geistes dagegen Leben und Frieden. Und zwar deshalb, weil die Ausrichtung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Es unterwirft sich ja der Tora Gottes nicht, vermag das auch gar nicht. So können denn die fleischlich orientierten Menschen Gott nicht gefallen. Nun das wieder geballt, voller Aussage. Wir versuchen so ein bisschen, uns durchzuarbeiten. Zunächst mal, das ist ja der Beginn von Kapitel 8. Und Kapitel 8 ist das große Heiliggeist-Kapitel des Paulus. Er hat ja in Kapitel 4, in Kapitel 5, in Kapitel 6 und auch in Kapitel 7 bisher wenig vom Heiligen Geist geredet. In Kapitel 7 hat er damit angefangen, und zwar im ersten Teil. Und nun kommt es also sehr konzentriert. Und er legt in Kapitel 8, 1 bis 4 noch einmal einen Grund der Gnade. Wenn er mal genau auf diese ersten Verse schaut, Römer 8, 1 bis 4, so merkt ihr, dass hier keine Forderung begegnet, sondern ein Zuspruch. Und dieses Muster findet ihr bei Paulus immer und immer und immer wieder. Was ich vorhin so wie einen seelsorgerlichen Rat gegeben habe, nämlich jeden Morgen mit dem Lobpreis zu beginnen, das ist nicht meine Empfehlung, auf die ich gestern Nacht zuletzt gekommen wäre, oder letzte Woche, sondern so geht Paulus unaufhörlich seine Christen an, immer neu. Er fängt immer an mit dem Indikativ. Der Indikativ macht Sachaussagen. Er spricht etwas zu, ihr seid, euch ist vergeben, ihr seid gesegnet, ihr seid angenommen, Gottes Geist ist in euch. Das nennen die Theologen den Indikativ. Und immer kommt dann der sogenannte Imperativ, das ist die Aufforderung, lebt nach dem Geist, verleugnet die Werke des Fleisches, seid voll des Geistes, es kommt immer als zweites. Man kann das überall feststellen. Das heißt, Paulus hat seine eigene Theologie gelebt, er hat sie nicht nur gelehrt. Und wir tun gut, wenn wir immer wieder diesem Muster folgen. Ich weiß, das habe ich gesagt, aber was heißt schon, dass etwas gesagt ist? Ist dann auch gehört? Was heißt schon gehört? Ist es dann auch aufgenommen worden? Was heißt aufgenommen? Ist es dann auch schon umgesetzt worden? Umgesetzt heißt dann auch schon, ist dann auch schon im Leben fest verankert. Also wir müssen die Sache immer neu auf uns wirken lassen. Der erste Vers bezieht sich offensichtlich auf das, was in Römer 7 gesagt worden war. Er sagt jetzt. Was drückt das Wort jetzt aus? Was könnte das Wort jetzt meinen? Das ist die deutsche Art, den Begriff zu verwenden, in diesem Moment. Das wäre möglich, ist aber trifft es nicht ganz. Bitte? Ja, das drückt eher das Wort infolgedessen am Anfang aus. Nein, dieses Nün, dieses Jetzt ist eine Umschreibung für die Heilszeit, in der wir leben, nachdem Christus gekommen ist. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Mit Jesus ist eine neue Zeit angebrochen. Mit Jesus ist die Heilszeit angebrochen, die Endzeit. Man kann es nicht oft genug sagen, weil es andere Christen so oft verkehrt machen. Für das Neue Testament ist die Endzeit nicht das, was wir vielleicht in den nächsten Jahrzehnten erleben, sondern für das Neue Testament ist die Endzeit die Zeit seit der Erhöhung Jesu. Man kann schon sagen, dass es dann in der Zeit seit der Erhöhung Jesu auch Phasen gibt. Das kann man auch gar nicht bestreiten. Aber es ist falsch zu sagen, wenn wir erstmal in die Endzeit kommen, weil das Neue Testament so eindeutig das Gegenteil lehrt. Im Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott zu Zeiten und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er jetzt in dieser Endzeit zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, die Endzeit ist eingetroffen seit 2000 Jahren, indem Jesus sein Leben für uns gab, indem er leibhaftig auferstand, gen Himmel fuhr und den Geist sandte. Das ist der Einschnitt, der entscheidend ist. Das ist die Zeit, die neue Zeit, die Zeit des Heiles, die Endzeit, die Erfüllungszeit. Und Paulus sagt in Vers 1, Römer 8, Vers 1, dass es jetzt keine Verurteilung mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Dieses Wort Verurteilung bezieht sich auf das jüngste Gericht. Ist ein Fachausdruck. Paulus sagt, euer Leben steht unter dem Zuspruch, dass ihr nicht vergeblich gelebt habt. Wenn der Zustand von Römer 7 bleiben würde, wenn es nicht dazu käme, dass in unserem Leben Gottes Wille wirklich geschieht, dann würden wir am Ende des Lebens mit einer Verdammungsanklage rechnen müssen. Es ist Gott so wichtig, dass sein Wille in unserem Leben wirklich geschieht und dass wir es nicht nur probieren, dass der Zustand von Römer 7, ich sage es noch einmal, der würde nicht nur Gottes Mitleid heischen, sondern er würde am Ende Gottes Verdammungsurteil über uns bringen. Gott müsste dann sagen, sie haben es probiert, aber nie geschafft. Sie haben im Grunde ein ungehorsames Leben geführt. Ich muss zu ihnen Nein sagen. Und Paulus sagt, jetzt, wo wir nicht mehr in der Zeit des Gesetzes leben, sondern in der Zeit des Heiligen Geistes, in der Zeit der Gnade, jetzt haben wir einen weiten Raum. Jetzt können wir Gottes Willen tun in der Kraft des Geistes. Und darum steht am Ende eines solchen Lebens nicht das Katakrima, die Verdammung, sondern das endgültige Ja, in dem Gott sagt, kommt hinauf zu mir, ihr Erwählten, damit ich euch das Reich schenke. Lasst uns nie vergessen, dass wenn wir von der Gnade reden, wir von einer fröhlichen Sache reden, aber von keiner leichtfertigen. Wir sollen unbedingt den Willen Gottes tun. Es gibt eine falsche Gnade, die sagt, eine falsche Gnadenlehre, die sagt, wenn wir uns doch nur gemüht haben und haben fest an die Gnade geglaubt, das genügt. Nein, das genügt nicht. Die Gnade ist im Neuen Testament eine Macht, eine prägende, eine umwandelnde Macht. Und wenn wir der Gnade Gottes nicht erlauben, uns wirklich zu verändern, unser Herz zu wandeln, unser Verhalten zu modifizieren, dann dürfen wir nicht damit rechnen, dass Gott eines Tages, wenn die letzten Bücher aufgetan werden, zu uns Ja sagt. Da unterscheidet sich Jesus nicht von dem Frühjudentum mit seinem Ernst. Gott will unbedingt, dass wir ein gehorsames Leben führen. Nur er bietet uns in Jesus eine völlig veränderte Möglichkeit an, das auch zu schaffen, dort auch hinzukommen, was ohne Jesus gar nicht denkbar wäre. Also gibt es in dieser neuen Zeit des Heils, in der wir unsere Position haben in Christus Jesus, hier kommt wieder der Ausdruck, keine Verurteilung, keine Perspektive, dass Gott am Ende seines Weges mit uns Nein sagt. Wir haben eine neue Identität in Christus Jesus gewonnen. Erinnert ihr euch, dass das unser Leitthema war für dieses Wochenende? Wer sind wir? Und wir könnten aufgrund der bisherigen Besprechungen sicherlich sagen, wer sind wir? Wir sind die Menschen, die durch Jesus von der Sünde geschieden sind. Radikal und für immer geschieden und damit in die Freiheit geführt worden sind. Römerbrief Kapitel 6. Zweitens, wir sind die Menschen, die von dem leidenschaftlichen Appell des Gesetzes, der immer wieder in das Versagen geführt hat, erlöst worden sind und in der Freiheit des Heiligen Geistes leben. Wir sind die von dem alten zum neuen befreiten Menschen. Und dieser letzte Aspekt mit dem Heiligen Geist, der wird in diesem Kapitel näher entfaltet. Und nun kommt Vers 2, ein sehr überladener Satz. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, ein ganz überbordender Ausdruck. Darf ich zunächst darauf hinweisen, dass das Wort Gesetz, griechisch heißt das Nomos, Honomos, in Römer 7 und 8 in zwei unterschiedlichen Bedeutungen aufleuchtet. Ich hatte beim Vorlesen an einigen Stellen das Wort Nomos wiedergegeben mit Torah. Der Zusammenhang ergibt jeweils, was gemeint ist. Aber das Wort Gesetz hat auch noch eine andere Bedeutung, zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, dass es ein Gesetz der Serie gibt. Oder wenn wir von einem Lebensgesetz sprechen. Jede Pflanze und jedes Tier, übrigens auch der Mensch, trägt in sich eine Gesetzmäßigkeit. Wir durchlaufen Phasen der Entwicklung. Wenn ein kleines Entchen geschlüpft ist, kriegt es, soweit wir das beobachten können, von der Mutter keine Anweisung, zum Wasser zu laufen. Es hat dieses als ein inneres Gesetz in sich. Oder wenn bestimmte Säuger ihre Jungen geworfen haben, brauchen sie, soweit wir das wissen, keine extra Ermahnung, zu der Zitze der Mutter hinzukommen, sondern sie haben das als ein Gesetz in sich, dass sie diese Zitze stoßen und damit offenbar die Absonderung der Milch in Gang bringen und dann ihre Nahrung finden. Das sind sozusagen auch eingebaute Mechanismen. Dass eine Katze Mäuse fängt und mitunter stundenlang im Maule hält und dann wieder laufen lässt, dann sie schon halb tot, ein Vorgang, der für uns sehr unfreundlich ist. Und wo wir geneigt sind, der Katze Vorwürfe zu machen. Vielleicht ist das auch ein Selbstbekenntnis von mir, ich will das gerne offen lassen. Also ich merkte mal, wie so eine Katze hinter so einem kleinen Vogel her war. Ich war richtig Partei gegen die Katze und wollte diese kleinen Vogel schützen. Und so ein bisschen nach dem Vorwurf, Katze, was machst du da für einen Unsinn und wie grausam bist du? Nur das ist natürlich völlig menschlich. Die Art, wie Katzen mit kleinen Vögeln umgehen, ist Teil ihrer Ausstattung. Diese komische Art, wie ein Hund, der gerade die Straße überquert hat, mich, der ich harmlos die Straße auch überqueren will, mich anbellt, auf der anderen Seite. Als wenn das sein Revier wäre, dabei ist das eine freie Straßenüberfahrt. Diese ganze Unlogik, die uns in der Natur begegnet, hängt offenbar mit solchen Gesetzmäßigkeiten zusammen. Alles Leben hat seine Gesetzmäßigkeit. Warum, wie kommt es, dass die Schneeglöckchen zu einer Zeit, wo alles friert, ihre Köpfe erheben? Dies sind ganz beliebige Beispiele, um deutlich zu machen, dass allem Leben eine Gesetzmäßigkeit innewohnt. Ich glaube, dass ich jetzt nicht übertreibe. Selbst einem kleinen Einzeller wohnt eine Gesetzmäßigkeit inne. Und in dem Sinne kann man das Wort Gesetz auch gebrauchen. Also nochmal als Umschreibung für die Torah, sicherlich auch im juristischen Sinne, das habe ich jetzt übergangen, auch da hat das Wort Gesetz seine Bedeutung, aber eben auch im Sinne einer Gesetzmäßigkeit. Eine Gesetzmäßigkeit liegt immer dann vor, wenn sich etwas regelmäßig wiederholt. Wenn also Jungs einen anderen Jungen, der vorbeikommt, einmal verprügeln, ist es keine Gesetzmäßigkeit. Wenn sie es aber jedes Mal tun, dann hat es eine Tendenz zur Gesetzmäßigkeit. Und nun die Anwendung, Vers 2. Paulus spricht im zweiten Teil von Vers 2 von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, das Sündigen und der Tod wiederholen sich. Sie geschehen nach einem festen Muster. Auf welche Aussage spielt Paulus hier an? In Römer 8, Vers 2b. Natürlich auf die Aussage in Römer 7. In Römer 7 hat er genau das entdeckt, dass da eine Gesetzmäßigkeit herrscht, dass die Tora immer wieder, nicht nur einmal, nicht nur fünfmal, nicht nur zehnmal, sondern immer wieder bestimmte Reaktionsmuster an den Tag legt. Und wenn sich etwas einmal wiederholt und nochmal und nochmal und nochmal, dann sprechen wir von einer Gesetzmäßigkeit. Das berühmteste Beispiel ist natürlich die Schwerkraft. Wir sind ihr alle unterworfen. Wissenschaftlich gesprochen, das Gravitationsgesetz. Körper mit einer gewissen Schwere bewegen sich nach unten. Sie fallen. Und so gibt es im Bereich des geistlichen Lebens auch Gesetzmäßigkeiten. Und das, was Römer 7 immer wieder zutage fördert, ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Erst kommt die Sünde und dann kommt der Tod. Erst kommt die Sünde als eine Versuchung, dann willigen wir ermattend und erschlafft in sie ein. Und das Ergebnis ist innerer Tod und irgendwann auch äußerer Tod. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 2, dem Gesetz von Römer 7 hat Gott ein neues Gesetz entgegengestellt. Und dieses neue Gesetz ist stärker als das alte Gesetz. Das stärkere Gesetz überwindet das schwächere Gesetz. Und an dieser Stelle begegnet nun dieser überladene Ausdruck, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Man muss sich das Punkt für Punkt klar machen. Ich fange mal ganz hinten an. In Christus Jesus. Wir haben festgestellt, dass das unsere Position ist vor Gott. Wir haben festgestellt, dass wir an diesen Ort versetzt wurden. Wir haben festgestellt, dass das am Beginn unseres Christseins erfolgt ist. Nicht als Lohn für eine gute Entwicklung, sondern als ein Geschenk gleich von Anfang an. Ein Christ ist jemand, der in Christus Jesus ist. Man kann das nicht oft genug sich und anderen sagen. Er hat uns herausgenommen aus dem Leben in Adam, in der alten Schöpfung und hineingenommen in die Neuschöpfung, hat uns diesen Platz zugewiesen und hat uns in Jesus verankert. Wir können dieser Wahrheit entgegenhandeln, wir tun es leider immer wieder, manche tun es sehr oft, aber wir können die Tatsache nicht ungeschehen machen, dass wir in Jesus hinein versetzt wurden. Ich sage mal durch Glaube und Taufe. Wenn wir nun in Jesus sind, wo sind wir dann? Und die nächste Antwort heißt, wir sind an dem Ort, wo der Heilige Geist regiert. Wo Christus ist, der auferstandene Christus, da ist auch sein Geist. Die beiden sind nicht zu trennen. Der Heilige Geist ist der Geist des erhöhten Christus. Er geht von dem erhöhten Christus aus. Wenn ihr einmal unter dieser Frage die Abschiedsreden des Johannesevangeliums vor Augen habt, dann sagt Jesus dort, ich werde euch einen anderen Tröster, ist die berühmte Übersetzung von Luther, wir übersetzen das heute gewöhnlich als Beistand, Parakletos heißt doch wohl nicht so sehr Tröster, als vielmehr Beistand, ich werde euch einen anderen Beistand senden. Das heißt, der Heilige Geist geht von wem aus? Von dem erhöhten, auferstandenen Jesus. In der Pfingstgeschichte ist es ganz ähnlich. Wir denken immer so, Pfingsten hat Gott der Vater den Geist über sein wartendes Volk ausgegossen. Das ist auch nicht verkehrt. Nur wenn man ganz genau hinsieht, ist die Aussage etwas differenzierter. Da wird nämlich gesagt, dass der auferstandene Christus vom Vater den Geist empfangen hat, den er dann auf seine Jünger ausgesandt hat. Ich möchte euch die Stelle gerne mal schnell vorlesen. Ganz kleinen Moment. Apostelgeschichte 2, 33. Nachdem Jesus nun durch die Rechte Gottes erhöht worden war und er, Jesus, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen hatte, hat er, wer? Jesus. Jetzt diesen Geist, wie ihr selbst seht und hört, ausgegossen. Man kann sagen, das ist spitzfindig. Was ist der Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn? Ich finde es doch nicht egal, dass der Geist von Jesus ausgeht. Und zwar sowohl nach den Aussagen des Johannesevangeliums wie auch nach der Apostelgeschichte. Und Paulus bildet da keine Ausnahme. Es wäre nicht verkehrt zu sagen, der Geist ging vom Vater aus oder er ging vom Vater durch den Sohn aus. Aber es ist so wichtig, dass zwischen Jesus und dem Geist dieser enge Zusammenhang besteht. Und ich möchte keinen anderen Geist haben als den Geist Jesu. Ich möchte nicht irgendeinen Geist haben, der Menschen bewegt und in Stimmung bringt und bis ins Körperliche hinein auch berührt, wenn ich nicht klar weiß, das ist der Geist Jesu. Vielleicht geht es ja noch anderen so. So. Jetzt haben wir also diesen Ausdruck, Römer 8, Vers 2a, ein ganz kleines Stück weiter erkannt. Erstens, wir sind in Christus Jesus. Zweitens, in Christus Jesus ist auch der Heilige Geist. Drittens, dieser Heilige Geist ist ein Geist wessen? Ein Geist des Lebens. Nun kann man sagen, okay, was auch sonst? Was soll da anders sein als ein Geist des Lebens? Etwa ein Geist des Todes? Aber das ist wichtig für Paulus. Dieser Geist gibt Leben und ist Leben. Er ist ein Gegengeist gegen das, was in Römer 7 beschrieben worden war, wo es um Sünde und Tod geht, lauter dunkle Dinge. Der Geist, der Heilige Geist, ist ein Geist des Lebens. Er ist gesandt, um uns ein Leben zu vermitteln, das wir in uns selber nicht haben und nie haben werden. Und der letzte Baustein dieser überladenen Formulierung ist ein Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Nämlich dieser Heilige Geist wirkt wie ein Gesetz, dem wir uns anvertrauen dürfen, in das wir uns hineinfallen lassen können. Dass wir nicht produzieren müssen. So wie ein Schwimmer sich dem Wasser anvertrauen kann. Und wenn er das nicht irgendwann lernt, lernt er nicht schwimmen. Es gibt so eine Zeit, da zappeln Leute so im Wasser rum, als wenn sie sich selber aufrechterhalten müssen. Und wenn sie nichts täten, würden sie untergehen. Und irgendwann lernt der Schwimmer, dass das Wasser uns trägt. Nicht wir halten uns über Wasser, sondern das Wasser trägt uns. Das heißt nicht, dass man keine Bewegung macht. Wir können uns dem Wasser anvertrauen. Der Segler vertraut sich dem Wind an. Der mit einem Gleitflugzeug von irgendwelchen Höhen runter segelt, vertraut sich dem Wetter an. So sollen wir uns dem Heiligen Geist anvertrauen. Wir sollen uns in dieses Gesetz hineinfallen lassen. Der große Watchman Nee, wer von euch hat den Namen schon mal gehört? Watchman Nee. Ja, der große Watchman Nee, ich finde ihn wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Christ, chinesischer Christ, der einen erheblichen Teil seines ganzen Lebens in chinesischen Gefängnissen verbracht hat. Er hat das mehr als alle anderen immer wieder betont, dass wir mit dem Heiligen Geist ein Gesetz bekommen, eine Gesetzmäßigkeit, der wir uns wirklich anvertrauen dürfen. Er hat immer wieder gesagt, einem Gesetz muss man nicht nachhelfen, man macht es damit nur noch schwieriger. Man kann sich in ein Gesetz hineinfallen lassen, denn das Gesetz wirkt aus sich selbst heraus. Und hat immer wieder gesagt, behandle den Heiligen Geist nicht als jemand, dem man Nachhilfe geben muss, dem man unterstützen muss, der unser Bemühen braucht. Er braucht unser Bemühen nicht. Er braucht aber Leute, die sich ihm wirklich überlassen und die sagen, Heiliger Geist, tu du es, ich kann es nicht. Was hat Paulus also zu Beginn dieses Kapitels jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass Gott uns aus den alten Zwängen, von denen Römer 7 Kunde gegeben hat, dass Gott uns aus diesen Zwängen herausgelöst hat, aus dem dunklen Gesetz von Römer 7 in das helle Gesetz von Römer 8. Und er hat gesagt, dass wir, wenn wir in Christus sind, automatisch mit dem Heiligen Geist zu tun bekommen. Ich finde das auch sehr wichtig. Wir müssen um diesen Heiligen Geist nicht eigens bitten. Es gibt eine Seite des Heiligen Geistes, bei der ist es angezeigt zu bitten. Zum Beispiel, wenn es um die Kraft für den Dienst geht, die Kraft, Zeichen und Wunder zu tun, dann ist es bestimmt richtig zu beten, o Herr, fülle mich mehr mit dem Geist. Oder wenn es um den Dienst der Verkündigung geht, wenn wir uns wünschen, dass die Verkündigung nicht bloß die Köpfe füllt, sondern die Herzen entzündet. Und davon träumt ja jeder wahre Prediger. Nein, welcher Prediger ist denn glücklich, wenn man ihm solche Stöße von Kladden anschleppt und sagt, habe ich alles aufgeschrieben, alles deine Predigten? Du würdest ihm in die Augen gucken und würdest sagen, die Augen sind leer, dann wärst du doch nicht glücklich als Prediger. Aber wenn ein Mensch sagt, die Predigt hat mein Leben verändert, sie hat mich ermutigt, sie hat mich herausgerissen aus Depressionen, sie hat mich gehorsam gemacht, sie hat mir klar gemacht, dass ich das Leben des Lebens, des Glaubens auch leben kann, dann ist doch ein Prediger froh, oder? An dieser Stelle ist schon Raum zu sagen, Herr, fülle mich mit dem Geist. Aber zunächst mal bekommen wir den Geist im selben Moment, im selben Augenblick, wo wir Jesus bekommen. Weil Jesus und sein Geist unzertrennlich sind. Wir treten nämlich ein in diese Welt des auferstandenen Herrn und diese Welt ist erfüllt vom Heiligen Geist. Wir brauchen dafür nicht ein extra Gebet, sondern wir bekommen das mit Jesus. Mit Jesus bekommen wir die Fülle seiner Segnungen und dazu gehört die Kraft des Geistes. Sagt jemand Amen? Danke. Das eine Gesetz, sagt Paulus, hat mich von dem anderen Gesetz freigemacht. Besser gesagt, er gebraucht die Form des Zuspruches, hat dich freigemacht. Und für dich kann jeder seinen Namen einsetzen. Du kannst sagen, du darfst bekennen, du solltest beten, danke Vater, seit ich in Jesus bin, bin ich von den Zwängen des alten Lebens befreit. Seit ich in Jesus bin, ist dieses Lebensgesetz des Geistes in mir, das durchaus imstande ist, alles Gute in mir zu bewirken. Danke, Herr, ich habe das zu wenig bisher gesehen. Danke, Herr, ich habe mir das zu wenig klar gemacht oder klar machen lassen. Nun freue ich mich darüber, dass dieser Geist in mir wirkt, über all mein Bemühen hinaus. Nein, besser noch, ohne all mein Bemühen. Wenn ich das glaube. Wir kommen jetzt zu Vers 3. Paulus spricht in Vers 3 von etwas, das der Tora unmöglich war. Etwas, woran sie gehindert wurde wegen des Fleisches. Worauf spielt dieser dritte Vers an? Natürlich. Kapitel 7. Was in diesem dritten Vers steht, hat er in großer Ausführlichkeit in Kapitel 7 erzählt. Wie ohnmächtig unser Fleisch ist gegenüber dem Anspruch des Willens Gottes. Indem ich das sage, fällt mir nachträglich ein, dass ich den Begriff Fleisch überhaupt nicht erklärt habe. Eine fast unverzeihliche Sünde für einen Theologen. Ich gab ja noch die Chance, es nachzuholen. Was ist denn Fleisch? Natürlich nicht das. Das ist so die Unterhaltungsecke hier, was? Was ist denn Fleisch? Natürlich nicht das, was man im Metzgerladen kauft. Fleisch ist auch nicht der Inbegriff dessen, was in Hamburg in St. Pauli gesucht wird, obwohl das auch dazugehört. Wenn wir im Deutschen Fleisch sagen, denken wir sehr gerne an den sinnlichen Bereich, denken dabei an Sexualität, denken auch an übermäßiges Essen und Saufen und solche Sachen. Das gehört eindeutig dazu. Aber Fleisch bezieht sich auch auf sehr feine Dinge, zum Beispiel Selbstvertrauen. Oder was Paulus sehr häufig und gerne sagt, sich rühmen. Das heißt, stolz sein auf etwas, das wir können und wir vollbracht haben. Der Begriff Fleisch deckt bei Paulus einen riesen Bereich ab von Dingen, die zum Teil sehr hässlich sind, zum Teil hochgeistig sind. Philosophie kann ein Ausdruck des Fleisches sein. Theoretisieren über Gott kann ein Ausdruck des Fleisches sein. Alles, was ich aus mir heraus tue, abgesehen von Christus, das ist für Paulus Fleisch. Denkt also nicht bloß immer an diese derben Sachen. Sex, Essen, Trinken, Pornografie und solche Dinge. Saufen, übermäßigen Drogenkonsum oder überhaupt Drogenkonsum. Das fällt alles unter Fleisch, aber es ist der grobe Aspekt. Das andere gehört genauso dazu. Und was wir nie vergessen dürfen, es gibt nicht nur das heidnische Fleisch, es gibt auch das fromme Fleisch. Gehört zu den unangenehmsten Erfahrungen von Pastoren. Darf ich das mal so ganz locker unter die Leute bringen? Das fromme Fleisch mit seinen Fluchtmechanismen vor dem lebendigen Gott. Das hat oft zu tun mit traditionellen Haltungen. Es hat zu tun mit Verdiensten, die man in der Gemeinde hat. Das hat zu tun mit der Abwehr des Neuen. Und oft sind die Vertreter der Erweckung von gestern die Feinde der Erweckung von heute. Und ich würde so gerne sagen, das war immer so, bei den Ansgar-Gemeinden, das wissen wir doch nun alle, ist das anders. Ich würde das so gerne sagen und wenn ich blöd wäre, würde ich das auch sagen. Aber das ist natürlich ein Unsinn. Wir können nur dadurch bewahrt werden vor dem frommen Fleisch, vor diesem stinkenden, unerträglichen Verhaltensmuster, indem wir unaufhörlich in der erneuernden Kraft des Geistes bleiben. Sonst setzen sich Dinge fest. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Christin in unserer Gemeinde, die einmal zur ersten, zweiten Riege gehörte. Ich sage leider gehörte. Ich war richtig erschrocken, wie sie geistlich verfallen war. Und wie sie um ihr ziemlich privates Glück kreiste. Und was sie für Bedürfnisse hatte und was sie sich wünscht und wie das in der Gemeinde sein soll, damit sie sich gut fühlt. Ich war erschrocken. Ich sagte zu ihr, du solltest eine Mutter in Christus sein. Und ich höre von dir, wie du um deine Bedürfnisse kreist. Ich werde nicht mehr über diese Person sagen, das ist nicht angemessen. Aber das zeigt mir, wie leicht sogar da, wo Hingegebenheit war, frommes Fleisch wachsen kann. Man macht alles mit und ist gut informiert und trägt die Gemeinde auch weiter überwiegend mit, aber die Ichhaftigkeit ist so erkennbar. etwas Verholztes. Manchmal ist es für einen Pastor schwieriger, das fromme Fleisch, sagen wir mal, zu attackieren, als das heidnische Fleisch. So viel als kleiner Nachtrag zu diesem bei Paulus so sehr wichtigen Begriff. Das, was dem der Tora unmöglich war, Vers 3, das, worin sie ohnmächtig war wegen des Fleisches, das heißt nicht durchdrang, das hat Gott getan. Und nun gebraucht Paulus in Vers 3 eine ganz eigenartige Formulierung für das, was am Kreuz geschehen ist, die man so anderswo nicht findet. Er spricht davon, dass Gott die Sünde im Fleisch verurteilt hat. Frage: In wessen Fleisch hat Gott die Sünde verurteilt? Bitte? Jesus, genau, im Fleisch seines eigenen Sohnes. Das ist eine ganz eigenartige Formulierung, ich sagte schon, die wir so nicht überall bei Paulus finden. Und verurteilt heißt für Paulus nicht nur, er war dagegen, sondern die Verurteilung ist ein Todesurteil, ein Hinrichtungsurteil. Und Paulus setzt voraus, dass Jesus am Kreuz unser Sündenfleisch an sich trug. Nein, er sagt es noch vorsichtiger, die Gleichgestalt unseres Sündenfleisches. Das Wort sitzt. Was heißt das? Es heißt, dass der Sohn Gottes am Kreuz gehorsam war, jeden Moment. Er sackte nicht ab auf die Ebene des Fleisches. Er wurde nicht fleischlich, das heißt rebellisch, das heißt ungläubig. In der Gestalt ans Kreuz, in den wir auch ans Kreuz gegangen wären. Er trug unseren Körper an sich. Er trug ihn seit seiner Geburt an sich, um genau zu sein. Und indem er unseren Körper an sich trug, trug er einen Teil unserer verfluchten alten Welt an sich. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke bei Paulus. Er hätte jeden Moment sündigen können. Er kannte diese aufwallenden Gefühle der Unruhe. Er kannte das Gefühl, sich gereizt verhalten zu können. Er kannte das sexuelle Begehren. Der Hebräerbrief sagt sehr klar, er wurde versucht, allenthalben wie wir. Motorradfahrer verlässt uns. Nee? Okay. Ich wollte diesen sehr wichtigen Gedanken nochmal aufgreifen von eben. Jesus kam, Paulus sagt, in der Gleichgestalt unseres Sündenfleisches. Da liegt eine kleine Differenzierung drin. Es war nicht einfach so, dass er wie wir lebte. Und doch trug er unser Sündenfleisch an sich und aus dieser körperlichen Ausstattung stiegen alle möglichen Anfechtungen auf. Man kann nicht sagen, dass Jesus auch nur eine Sekunde jemals einer solchen Anfechtung nachgegeben hätte. Bitte trennt das. Jesus hat jede Sekunde seines Lebens im Gehorsam gegen den Vater gelebt. Aber er hätte viele Sekunden den Impulsen nachgeben können, die nicht nur von außen kamen, sondern aus seiner Körperlichkeit. Wenn jemand übermüdet ist, wenn da 1000 Leute kommen und du siehst kein Durchkommen mehr, alle wollen was von dir und der Körper sagt, ich kann aber nicht mehr, dann ist das bei uns Menschen, so wie wir nun sind, immer eine mögliche Quelle für Gereiztheit, für Sünde, für Unwillen, für Abkehr. hört bitte meine Ausdrucksweise. Ich sage nicht, Jesus hat gesündigt. Ich werde mich hüten, so eine Häresie zu verbreiten. Ich sage nur, er war wirklich versucht wie wir. Er trug diesen Körper, diesen adamitischen Körper an sich. Keinen Körper eines Engels hatte er. Und mit diesem Körper ging er in den Tod hinein. Und an diesem Körper und in diesem Körper wurde er gerichtet.